in Fortsetzung unserer Betrachtung über den moralischen Absolutismus, wie er von Rousseau begonnen worden war, die Aufmerksamkeit auf Kant gewendet und dessen Philosophie an einem Punkt in seiner ersten Phase etwas näher betrachtet, nämlich im Hinblick auf die Schrift von 1763 über den einzig möglichen Beweisgrund vom Dasein Gottes, für eine Demonstration des Daseins Gottes. In diesem Beweisgrund, so versuche ich deutlich zu machen, setzt Kant bereits den Zerfall der überlieferten Argumente für das Dasein Gottes voraus, wie sie in der dogmatischen, rationalen Metaphysik entwickelt worden waren, und bemüht sich gleichwohl, die Grundstellung des Rationalismus dadurch zu bewahren, dass er ein neues Argument aus rein rationalen Gründen vorzuführen versucht. Wichtiger als das positive Unterfangen Kants ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass für ihn zu diesem Zeitpunkt bereits die Glaubwürdigkeit des Systems der rationalen Metaphysik so erschüttert war, dass er offenbar nicht mehr in der Lage gewesen ist, auf diesem Fundament, so wie es das System vorschrieb, aufzurichten, einerseits die Moralität und andererseits auch das praktische Element der Religion. Sondern Kant ist in dieser Phase zutiefst offenbar affiziert, auch schon von der skeptischen, empiristischen Theorie eines David Hume. Von Hume, dem Engländer, dem Schotten vielmehr, der sparsam in Rationalität und bedacht auf die kleine Münze der Empirie, von David Hume erklärte Kant, dass er es gewesen sei, der ihn aus den metaphysischen Träumereien aufgeweckt habe. Eine Aussage, die in dieser lapidaren Form eigentlich von Kant nur mit Bezug auf einen anderen Denker nochmal wiederholt worden ist, gewissermaßen als das positive Pendant zu dieser negativen Leistung, die Hume an ihm vollbracht hat, wenn er nämlich von Rousseau behauptet, er habe ihn zurechtgebracht. So wie Hume ihn aus den metaphysischen Träumereien aufgeweckt hat, so habe ihn Rousseau zurechtgebracht. 1763 jedenfalls war Kant noch keineswegs zurechtgebracht, sondern bestenfalls aus metaphysischen Träumereien mehr aufgeschreckt als aufgeweckt. Und die Verbitterung und die innere Unsicherheit macht sich vielleicht am deutlichsten bemerkbar in der Schrift von 1766 über die Träume eines Geistersehers, erläutert durch die Träume der Metaphysik. In dieser Schrift setzt sich Kant mit einer bitteren Ironie, die an Zynismus bereits grenzt, und selbstzerstörerischen Ironie, auseinander mit dem Schweden Emanuel Swedenborg, der eine gewisse spiritualistische Theorie der Einheit von physischen und superphysischen Geistern und Welten und Wesenheiten entwickelte und die damals jedenfalls anscheinend auch erhebliche Resonanz gefunden hat in den gebildeten Kreisen in der damaligen Kulturwelt. Er hat zum Beispiel, was ihm offenbar abgenommen werden musste, den großen Brand von Stockholm vorausgesehen, und diese Tatsache hat ihm den Kredit angebracht, dass offenbar sein Verkehr mit den höheren Regionen der Geisterwelt auch nicht ohne reellen Anhalt sei. Kant setzt sich mit dieser Theorie und mit diesen Vorstellungen, Gedankentheorie kann man es nicht nennen, mit diesen Bildern eines Swedenborg auseinander, um, und das ist das Wesentliche an dieser Schrift, um eine Identifizierung durchzuführen zwischen diesem Okkultismus, der sich mit dem Anspruch christlicher Spiritualität umkleidet hat, um diesen Spiritismus identisch zu setzen mit dem, was bisher überkommen ist in der deutschen Tradition als die rationale Schulmetaphysik, was an den Universitäten fabriziert worden ist, in dem Raum der Philosophie, von Leibniz-Wolff bis zur kantischen Gegenwart, ist der Qualität nach nicht besser als der Okkultismus eines Swedenborg und taugt also nicht mehr. Und Kant ist zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs in der Lage, eine Lösung anzubieten, sondern er konstatiert nur die Miserabilität des Zustands der Philosophie an den deutschen Universitäten und auch auf dem Gebiet der freien Literatur. Die verheerende Wirkung seiner Einsicht in die Inkonsistenz der rationalen Metaphysik muss man sich deutlich machen, um zu verstehen, vor welche Aufgabe er sich gestellt sah, als ihm diese Unhaltbarkeit der Position von Leibniz und Wolff deutlich wurden. Denn in der rationalen Metaphysik bedeutete die Erkennbarkeit des höchsten Wesens, also Gottes selber, nicht mehr und nicht weniger als die notwendige Bedingung dafür, dass menschliches Denken und Bewusstsein überhaupt in der Lage sei, Wahrheit auch von endlicher Wirklichkeit zu erkennen. Denn es ist das Besondere des Seins des Absoluten, des Seins Gottes, dass in ihm erfahren wird und erkennbar wird die unverbrüchliche Einheit von Idealität und Realität, von begrifflichem Inhalt und von existenziellem Dasein, von existenzieller Wirklichkeit. Wie bei keinem anderen Wesen fallen bei Gott Existenz und Essenz ineinander, sind sie eines und dasselbe. Sodass mit dem Begriff des wahren Wesens von Gott auch die Erkenntnis des wirklichen Daseins Gottes unweigerlich verbunden ist. Wenn nun aber im Raum der Begriffe und im Raum des logischen Fortschritts die höchste Begrifflichkeit vom Sein Gottes mit allen anderen Begriffen in dem Verbund steht, der geregelt ist durch die überschaubaren Gesetze der formalen Logik, dann muss von einem solchen Punkt aus die Möglichkeit bestehen, nach rein logischen Gesetzen von diesem höchsten Wesen erkennend voranzuschreiten auf diejenigen Dimensionen hin, die nicht an der Absolutheit dieses Wesens partizipieren, sondern zu ihm im Verhältnis eines qualitativen Unterschieds stehen, aber mit ihm einig sind darin, dass die formalen Prinzipien der Logik zum Erkennen des einen wie des anderen Seinsbereichs ihre Gültigkeit behalten. Weil das eine Glied, wenn ich so sagen darf, in dieser Kette von Endlichem und Unendlichem, nämlich das Unendliche, die Einheit von Dasein und Wesen in sich birgt, lässt sich per Logik und durch sonst nichts und also auf rein vernünftigem Weg, ohne Zuhilfenahme einer anderen Erkenntnisquelle, durchaus auch echte, reale Erkenntnis erschwingen auf dem Feld des Endlichen und der hiesigen Welt. Der Begriff der Wahrheit hängt demzufolge in universaler Form auf das Unlöslichste zusammen mit dem Festhalten an der Möglichkeit der Gotteserkenntnis auf rein vernünftigem Weg. In dem Maß, in dem diese Gotteserkenntnis fragwürdig wird, entschwindet nicht nur der Anspruch der Vernunft als ein unhaltbarer, das Übersinnliche und Übernatürliche zu erkennen, sondern mit diesem Entschwinden verliert auch die Vernunft notwendigerweise jegliche Gewissheit in puncto endlicher Dingwelt und endlichen Geistes zu verbindlicher Wahrheit und Erkenntnis zu gelangen. Wer die Erkenntnis Gottes preisgibt, gibt damit die Möglichkeit von Erkenntnis schlechthin preis. Das ist die unvermeidliche Konsequenz auf dem Boden des dogmatischen Rationalismus. Und was sich auf dem Feld der Erkenntnis abspielt, das ereignet sich unweigerlich und unvermeidlich auch auf den Gebieten, die ebenfalls wie die Wissenschaft der Welt aufbauen auf der Metaphysik, nämlich für die Bereiche der Moral und der Religion. Denn so wie die Erkenntnis der äußeren und inneren Natur auf den metaphysischen Prämissen basiert, so sollte ja auch, das war ja der Anspruch, so sollte auch dasjenige, was von unbedingter Verbindlichkeit für den menschlichen Willen ist, auf diesem Boden seinen Grund allein haben, und ebenso sollte die Erkenntnis des Absoluten, zu dem menschlicher Geist sich muss verhalten können, wenn er mit sich selbst in rechter Übereinstimmung sein soll, ebenso verliert auch diese Erkenntnis ihren Boden. Der Hinfall, der Wegfall der Möglichkeit von Metaphysik als strenger Erkenntnis ist die Liquidierung des Glaubens an die Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt und zugleich der Untergang des Glaubens an die Möglichkeit von Moral und Religion. Wer zur Metaphysik Nein sagt, betritt damit den Boden des Agnostizismus, des Immoralismus und des Atheismus. Das hat Kant jedenfalls in diesem Jahrzehnt, in den 60er Jahren, auf das Deutlichste gesehen und wahrgenommen und deshalb auch zu diesem verzweifelten Versuch, denn anders kann man diese logische Akrobatik nicht bezeichnen, von 1763 ausgeholt, obwohl er schon in den Vorlesungen der nächsten Jahrzehnte daran irre werden musste. Und wie gesagt, diese Schrift von den Träumen eines Geistesseers, diese Schrift markiert auf das Anschaulichste die intellektuelle Verzweiflung, in die dieser Sturz und Zusammenbruch notwendig führen musste. In der Folgezeit bahnen sich die ersten Distinktionen an, mittels deren Kant den Versuch unternommen hat, aus diesem Dilemma Denken und Erkennen des Menschen wieder herauszuführen. Es sind, und das macht vielleicht mit das Eigentümliche der Genialität Kants aus, es sind ganz simple, heute in ihrer Tragweite noch kaum, oder jedenfalls nicht, oder vielleicht nicht mehr, überschaubare Entscheidungen, die er zur Bewältigung dieses Problems trifft. Nämlich zum einen, er revidiert den dogmatischen Rationalismus eines Leibniz in dem Punkt, dass er die Kontinuität menschlichen Erkennens aufhebt. Das bedeutet, die sinnlichen Wahrnehmungen, sinnlichen Empfindungen und Vorstellungen sind, das ist jetzt von Kant, sind ihrer Art nach, ihrer Natur nach, keineswegs identisch mit der Natur und Art der durch reines Denken gebildeten Begriffe. Zwischen Sinnlichkeit und Verstand besteht ein qualitativer Unterschied und menschliches Denken ist nicht in der Lage, diese beiden Wahrnehmungs- oder Vorstellungsweisen auf einen gemeinsamen Stamm zurückzuführen und sie demzufolge dann in eine kontinuierliche Reihe zu bringen, wie das Leibniz und wie das nach ihm die Vertreter der Schulmetaphysik getan haben. Denn nach deren Auffassung bewegten sich die Vorstellungen von der Art sinnlicher Anschauung und den Vorstellungen von der Art logischer Begriffe in dem Verhältnis von unklaren und klaren Vorstellungen. Die undeutlichen Perzeptionen sind solche, die in sich selbst durchaus die Tendenz und die Fähigkeit besitzen, emporgeläutet zu werden zu in sich klaren, luziden, durchsichtigen Vorstellungen und Perzeptionen. Das ist der Gedanke etwa von Leibniz. Das bedeutet, dass schon also im Logischen, im Bewusstseinsmäßigen eine fließende Übergangsbewegung besteht zwischen denjenigen Empfindungen und Vorstellungen, die auf körperlich-materielles bezogen sind, und solchen Vorstellungen, die als rein Denkgebilde über dieses Sinnliche hinausreichen und auf übersinnliche Realitäten hinziehen. Man muss nur diese undeutlichen Perzeptionen in der richtigen Weise läutern, dann wird man durch ihre eigene Impulsivität allmählich emporgeführt bis hin zum Wissen des Absoluten als einem wahrhaftig absoluten Wissen selbst. Ich mache diese Bemerkung deshalb hier in dieser Form, weil da sichtbar wird oder sichtbar werden kann, wie etwa die Phänomenologie von Hegel, ein absolut vorkantisches Denkmotiv und erkenntnistheoretisches Motiv aufnimmt, nämlich dieses Motiv der Kontinuität der Vorstellungswelt des menschlichen Geistes von den ersten unmittelbaren Empfindungen und Wahrnehmungen bis hin zu dem höchst vermittelten und höchst differenzierten Wissen des absoluten Selbst. Kant hat diese Linie, die von Leibniz herrührte, radikal gekappt mit dem Hinweis eines qualitativen Verschiedenheit zwischen sinnlicher Anschauung und begrifflicher Vorstellung. Diese Unterscheidung richtete sich nicht nur gegen den dogmatischen Rationalismus, für den nur gewissermaßen die Elemente des Denkens selber qualitativ und qualifizierende Bedeutung hatten. Denn nach dieser Vorstellung war ja auch das Undeutliche, Unklare, Verschwommene Hinblick nehmen auf äußere Gegenstände dem Wesen nach denkerische Leistung, dem Wesen nach Begriff und nur der Erscheinung nach etwas anderes. Die Substanz, so könnte man sagen, aller Perzeption im Sinne von Leibniz ist eine und dieselbe, ist logische Substanz. Im Unterschied und im abstrakten Gegensatz dazu war vom Empirismus die These vertreten worden, dass alle unsere Vorstellungen, auch die sublimsten, rein geistigen, rein idealischen Vorstellungen, letztendlich nichts anderes sind als Extrapolation aus höchst sinnlichen, leibhaftigen Erfahrungen, die inmitten dieser leibhaftigen körperlichen Welt gemacht werden. Wenn im Rationalismus alles auf die Karte des rationalen Begriffs gesetzt wurde, so wurde in dem entgegengesetzten Empirismus alles auf die Karte des unmittelbaren, des leibhaftigen Empfindens und Vorstellens und Wahrnehmens gesetzt. Die Leistungen des Denkens sind nichts weiter als bestimmte gewohnheitsmäßige Verbindungen und Verknüpfungen von unmittelbaren Sinneseindrücken und unmittelbaren Wahrnehmungen. Auf diese Spitze hatte eben David Hume den Empirismus eines Locke getrieben. Denn Locke hat ihn immerhin noch anerkannt, dass offenbar so etwas wie eigentümliche, denkerische, logische Mechanismen und Regeln gibt, nach denen die Verbindung der Empfindung stattfinden kann. Monismus, wenn ich so sagen darf, erkenntnistheoretischer Monismus auf der Seite der alten Metaphysik, wie ihrer Gegnerin der empirischen Philosophie. Diesen Monismus löst Kant also zugunsten eines erkenntnistheoretischen Dualismus auf. Und das bildet die eine Grundlage seiner kritischen Philosophie, die in der Folgezeit entwickelt worden ist. Und zum ersten Mal trat diese Distinktion in Erscheinung, auch literarisch, 1770 in der lateinischen Schrift De Mundi Sensibilis, Atque Intelligibilis Forma Principis, also über die Form und die Grundsätze oder Prinzipien der sinnlichen und der geistigen, der logischen Welt. Von 1770 an hat Kant keine entscheidende Äußerung in der Öffentlichkeit getan. Es folgten nach da 10 Jahre des Schweigens. Aus Königsberg ließ sich nichts mehr hören, es war Sendepause. Und 1781 erschien mit einem Schlag die Kritik der reinen Vernunft und veränderte die Landschaft in Wissenschaft und Philosophie von Grund auf. Einer der ersten, der das offenbar begriffen hat, und zwar vor allem in der negativen Bedeutung, war Moses Mendelssohn, von dem der Ausdruck stammt, mit dem auch Kant heute noch gern von den Kritikern bezeichnet wird, er sei der Alles-Zermalmer gewesen. In der Tat hat Kant auf dem Gebiet der Metaphysik Tabula Rasa gemacht, ebenso wie auf dem Gebiet eines naiven Empirismus. Beide sind dem Verdikt hier verfangen. Und zugleich, und das ist der Fortschritt, der über diese erste Distinktion hinaus in der Kritik der reinen Vernunft gezeichnet ist. Zugleich hat Kant als die zweite wesentliche Unterscheidung zur Bewältigung aller Aporie und aller Schwierigkeiten, die im Erwachsenen sind, eingeführt, die strenge Unterscheidung zwischen der Vernunft, sofern sie in theoretischer Absicht gebracht wird, und der Vernunft, sofern sie in praktischer Absicht gebracht wird. Oder in der Kurzfassung zwischen theoretischer und praktischer Vernunft. Es ist nicht an dem, so meint Kant, dass sich die eine Größe auf die andere reduzieren lässt. So wenig sich der Verstandesbegriff auf die sinnliche Anschauung reduzieren lässt oder umgekehrt, so wenig lässt sich praktische Vernunft auf theoretische Gründen oder umgekehrt. Die praktische Vernunft hat ihre eigene Dignität. Und an diesem Punkt gilt der andere Satz von ihm, den er bekenntnishaft in seinen Aufzeichnungen hinterlassen hat: Rousseau hat mich zurechtgebracht. Genau diese Independenz der praktischen Vernunft von der theoretischen ist es, was er von Rousseau gelernt hat, so wie er von Hume aus dem selbstverständlichen Einverständnis mit der rationalistischen Tradition herausgerissen worden ist. Die Leistung von 1781 ist zunächst, wenn man das Werk Kritik der reinen Vernunft genetisch betrachtet, in der Tat eine negative. Denn es gilt festzuhalten und zu beachten, dass der zweite Teil der Kritik der reinen Vernunft zunächst fertig war, Kant ihn abgefasst hatte. Die transzendentale Dialektik war komplett. Das hieß aber, es war komplett die totale Aporie. Die totale Aporie der klassischen Metaphysik. In der gegenwärtigen Gestalt, wenn ich das einfügen darf, damit der Stellenwert ungefähr deutlich wird, in der gegenwärtigen Gestalt gliedert sich die Kritik der reinen Vernunft in die beiden Hauptteile der Elementarlehre und der Methodenlehre. Die Methodenlehre dürfte in diesem Zusammenhang zunächst einmal außer Betracht bleiben. Innerhalb der Elementarlehre unterscheidet Kant zwischen einer transzendentalen Ästhetik und einer transzendentalen Logik. Diese Unterscheidung beruht auf der Differenz von Sinnlichkeit und Verstand. In der transzendentalen Ästhetik untersucht Kant diejenigen Prinzipien, die tatsächlich als grundsätzliche Wesenheiten und Phänomene unserer sinnlichen Erfahrung zugrunde liegen, in denen unsere sinnlichen Erfahrungen, sinnlichen Eindrücke, Empfindungen geordnet sind. Das heißt, hier entwickelt er die Lehre von Raum und Zeit als Ordnungsprinzipien unserer sinnlichen Anschauung. In der transzendentalen Logik entwickelt er das System und die Funktionsweise zum einen der Eingeborenen, der dem Verstand ursprünglich eigentümlichen Grundbegriff der Kategorien. Und indem er das Funktionieren dieser beiden untersucht und darstellt, macht er auch deutlich, inwiefern das rechte Funktionieren sich in einem polemischen, kritischen, auflösenden Gegensatz befindet zu der Art und Weise, wie bislang von diesen Grundbegriffen des Verstandes in der herkömmlichen Philosophie Gebrauch gemacht worden ist. Die transzendentale Logik gliedert sich also noch einmal in eine transzendentale Analytik, und in ihr werden die Grundbegriffe des Verstandes, die Kategorien, die Kant in die berühmte Zwölfertafel gebracht hat, vorgeführt, und es werden auch die Grundsätze des Verstandes vorgeführt, in der Absicht deutlich zu machen, dass diese Kategorien nur im Zusammenwirken mit den Grundformen der Anschauung, wie sie in der Ästhetik vorgeführt worden sind, zu einer echten und rechten Erkenntnis führen. Wohingegen ein Erkennen wollen, das nicht auf diese Grundgrößen aus der Ästhetik, also nicht auf die Größen von Raum und Zeit Bezug nimmt und sie in Rechnung stellt, dass ein solches Verfahren notwendigerweise in all jene dialektischen Bereiche und Bezirke und Verlegenheiten hineinführen muss, die von ihm in der transzendentalen Dialektik aufgewiesen werden. Und zwar sind es in der transzendentalen Dialektik eben vorzüglich diese drei Hauptgrößen, die in der speziellen Metaphysik des klassischen Systems verhandelt worden sind. In dem rationalen Schulsystem der Metaphysik hat man unterschieden zwischen der Metaphysica Generalis, das war eine allgemeine Ontologie, die Lehre vom Sein im Ganzen, und einer Metaphysica Specialis. Und diese Metaphysica Specialis umfasste die drei Themengebiete Kosmologie, Psychologie und Theologie. Und genau auf diese Gebiete der Metaphysica Specialis hat Kant in seiner transzendentalen Dialektik abgehoben, um deutlich zu machen, dass wenn die Vernunft in ihrem dogmatischen Gebrauch diese Themen Welt, Seele, Gott bearbeitet, notwendigerweise in heillose Wirrnis geraten muss. Er führt zunächst für die in der Seelenlehre, in der Psychologie, führt er diese Verlegenheiten in vielfacher Form vor als die Paralogismen der reinen Vernunft und meint damit, dass die Herstellung, die Erzeugung der klassischen metaphysischen Begriffe von der Seele als einer substanziellen Einheit und dergleichen, allen Attributen, nur auf einer schlechten, unreflektierten Hypostasierung beruht, dass etwas, was ursprünglich funktionale Bedeutung hat, in spezifischen Erkenntniszusammenhängen, hier extrapoliert worden ist und zu einem Sein an sich emporgehoben worden ist. Die Seele, die lediglich als Hilfsbegriff gewissermaßen fungierte, um bestimmten Vorstellungsmannigfaltigkeiten Einheit zu verleihen, ist unversehens aus diesem Zusammenhang herausgebrochen worden und zu einer absoluten Substanz jenseits dieser Vorstellungsmannigfaltigkeit erhoben worden. Noch übler ergeht es der metaphysischen Spekulation über die Gesamtheit und Ganzheit des Kosmos. Hier sind es die berühmten vier Antinomien, die Kant entwickelt, wenn die Vernunft ansetzt, um die Welt im Ganzen zu denken. Jene vier Antinomien, in denen die beiden ersten auf die räumliche Struktur der Welt gehen, die beiden letzteren auf die zeitliche Struktur. Und unter diesen vier Antinomien hat bei ihm eine spezifische, entscheidende Bedeutung die zweite Antinomie, nämlich die dritte Antinomie, nämlich diejenige, die die Frage aufwirft, ob in der Welt damit zu rechnen sei, dass es außer der mechanischen Kausalität, also der, wie er sagt, der Kausalität nach Naturnotwendigkeit, auch noch eine Kausalität nach Freiheit gebe. Das heißt, eine Kausalität, die einen echten ersten Anfang in der Welt und ihren mechanisch-kausalen Zusammenhängen zu setzen vermöge. Gibt es nur mechanische Notwendigkeit oder gibt es auch so etwas wie echte, spontane Freiheit, die die Fähigkeit ist, inmitten der Bedingtheiten einen unbedingten Anfang zu setzen. Und die Auflösung, die Kant gibt, ist, dass beide Möglichkeiten gleich gut zu denken seien. Diese Auflösung der Antinomie ist eine Besonderheit unter allen übrigen Auflösungen. Denn bei den übrigen Auflösungen kommt es dahin, dass im Grunde jede der beiden am Ende herauskommenden gegensätzlichen Denkpositionen, dass beide sich bei genauerer Betrachtung als unmöglich und unrealisierbar erweisen. Sowohl was die beiden ersten anlangt, als auch was die vierte anlangt. Denn die vierte handelt davon, ob zur Welt hinzugehöre ein Sein, das in sich selbst notwendig ist, wie nichts Seiendes in der Welt notwendig sei. Oder ob ein solches Sein nicht zum Gedanken der Welt konstitutiv hinzugehört. Das bedeutet, er will hier hinaus auf den Begriff eines notwendigen Wesens, eines ens necessarium, als des Ansatzpunktes für den dritten Teil der klassischen Metaphysik, für die rationale Theologie. Denn dieses ens necessarium wäre der Subjektbegriff gemäß dem Programm von 1763, das ihm allerdings in der Zwischenzeit längst vergangen ist. Was übrig geblieben ist, ist nichts anderes als die Unhaltbarkeit der rationalen Theologie in ihren drei Argumentationsprozessen, also im kosmologischen, ontologischen und physikotheologischen. So nützlich und brauchbar und in praktischer Absicht auch empfehlenswert das physikotheologische Argumentieren ist, so insuffizient ist dieses Argument unter rein erkenntnismäßigem Gesichtspunkt. In spekulativer Hinsicht ist dies das schwächste Argument, denn es hat zu seiner Voraussetzung die beiden anderen. Und wiederum macht Kant die Rechnung auf, dass das letzte tragende Element, nämlich das ontologische, ebenfalls scheitert und zerbricht. Das bedeutet, dass er alle Themen der klassischen Metaphysik, die mit diesen Themen echte Gegenstände vernünftiger Erkenntnis meinten formulieren zu können, dass er sie als undenkbar bzw. als unerkennbar hingestellt hat. Wenn für alle Antinomien, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn für alle Antinomien außer der dritten gezeigt werden kann, dass ihre Resultate notwendigerweise in ausschließende Gegensätze entarten, wobei dann also beide notwendigerweise als falsch am Ende noch herauskommen, und nur eine Antinomie mit der Möglichkeit den Prozess besteht, dass unter Umständen beide gegensätzliche Positionen wahr sein könnten, dann ist nur herausgekommen, unerkennbar sind alle. Denkbar ist offenbar nur noch eines, nämlich dieses Problem in der dritten Antinomie. Das heißt, denkbar ist noch geblieben in diesem Ruin der alten klassischen Metaphysik und formulierbar demzufolge das Problem von Freiheit und Weltnotwendigkeit. Aber dieses Problem ist von der spekulativen Vernunft auch nur zu artikulieren als Problem. Nicht mehr vermag die theoretische Vernunft, dieses Problem einer Lösung zuzuführen. Und an dieser Stelle tritt nun der Umschlag oder der Übergang ein bei Kant aus dem Raum der spekulativen Philosophie in den Raum der praktischen Philosophie. So wie für die Grundlegung der Erkenntnis die Unterscheidung von Sinnlichkeit und Verstand konstitutiv geworden ist und ihren Austrag gefunden hat, in dem ersten Teil der Kritik der reinen Vernunft in der Ästhetik und in der transzendentalen Analytik, denn diese beiden Momente bilden so etwas wie die positive Theorie möglicher Erkenntnis nach dem Zerfall des Glaubens an die Möglichkeit der Gotteserkenntnis. Es ist hier die Begründung, wenn ich so sagen darf, die Begründung von Wahrheit auf dem Boden des sich selbst reflektierenden, in Sinnlichkeit und Verstand gespaltenen menschlichen Subjekts. Was hier Kant unternimmt, lässt sich unter Anerkennung der trostlosen Einsamkeit dieses transzendentalen Ich noch die Möglichkeit des Gedankens der Wahrheit retten. Diesen Versuch unternimmt nicht weniger, unternimmt Kant in der Ästhetik und in der transzendentalen Analytik. Und das heißt, er leistet dabei Verzicht, erkenntnismäßigen Verzicht auf jeglichen bisher immer gepflegten emphatischen philosophisch-metaphysischen Überschwang. Was ihm aus den Ruinen geblieben ist, ist das unentscheidbare Problem, das immerhin aber noch sich denken lässt, also von Freiheit und Notwendigkeit. Und ihm wendet sich Kant in seiner praktischen Philosophie zu, deren Werke vorliegen zu erscheinen begann mit der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von 1785 und dann fortgesetzt wurden mit der Schrift Kritik der praktischen Vernunft von 1788. Das Wesentliche an dieser Position ist, dass Kant sich die Frage stellt, ob unter Umständen, wenn schon nicht von der Vernunft im theoretischen Gebrauch, dieses Problem, ob Freiheit oder Notwendigkeit das Wesentliche für uns ausmacht, wenn das nicht spekulativ entschieden werden kann, ob es auf dem Boden der praktischen Vernunft zu einer Entscheidung geführt werden kann. Und hier hat Kant den Weg eingeschlagen, dass er ausgeht von dem sehr elementaren Sachverhalt, dass Menschen Projekte machen können, könnte man sagen. Menschen können sich etwas vornehmen als vernünftige Wesen. Und auf dieses, was sie sich vorgenommen haben, praktische Entwürfe entwickeln. Daraus ergibt sich, so meint er, unweigerlich ein bestimmtes Denkmodell, das sich in sich auch noch weiterentwickeln lässt. Nämlich das Denkmodell als erstes. Wenn ich etwas Spezifisches, wenn ich ein X will, dann muss ich als die praktischen Maßnahmen zur Realisierung dieses jetzt im Augenblick noch nicht reellen X, muss ich die Maßnahmen A, B, C, D ergreifen als Mittel, um dieses X zu realisieren. Dieses X kann, wenn es sich um ein Einzelnes handelt, wie etwa Hausbau oder Geld verdienen oder Ferien machen, kann also ein mannigfaltiges sein. Es gibt aber, so meint Kant, über dieses vereinzelte Mannigfaltige wohl auch dies noch hinaus, dass alle Menschen, und darin deckt er sich und stützt sich auf die geläufige Auffassung und Opinio Communis, es gibt auch dies, dass alle Menschen ein Interesse daran haben, zu leben, und zwar gut zu leben. Das hat schon Aristoteles gewusst, dass das Euzän, das Wohlleben, oder auch die Eudaimonia, die Glückseligkeit, ein von allen lebenden Wesen und auch und erst recht vom Menschen zu erstrebendes Gut sei. Alle haben den natürlichen Endzweck des Glücks und des Wohlergehens. Und es kommt nur darauf an, dass die praktische Vernunft all jene erforderlichen Schritte plant und in die Wege leitet und durchführt, die den Menschen zu diesem Ziel, zu diesem natürlichen Endzweck seines Lebens befördern. Bei diesen beiden ersten Modellen von praktischer Vernunft handelt es sich offenbar jeweils um gewisse hypothetische Modelle. Wenn ich das und das will, dann muss ich das und das tun. Man könnte auch sagen, es handelt sich um hypothetische Imperative. Tu das, du musst, tu das, wenn du das andere willst. Lässt sich nun nicht denken, das ist die Frage, die Kant stellt, dass statt eines hypothetischen Imperativs ein kategorischer ins Spiel kommt. Das heißt, ein Imperativ, der nicht eine Voraussetzung nennt, mit Rücksicht worauf dann vernünftige Handlungen geplant werden müssen. Also ein Imperativ, der nicht heißt, wenn du das und das willst, dann musst du dies und dies tun, sondern der schlicht sagt, du musst dies und das tun. Ohne Bedingung. Also unbedingt. Unbedingter Imperativ. Er meint, die praktische Vernunft lässt sich tatsächlich übersichtlich machen durch die Übersicht über diese drei Arten von Imperativ. Nämlich den technischen Imperativ, und das bedeutet jenes Gebot, das im Hinblick auf ein ganz bestimmtes Einzelziel, das willkürlich wählbar ist, formuliert werden muss. Zum Zweiten über das Pragmatische, über den pragmatischen Imperativ. Das ist jener Imperativ, der gewissermaßen auf das wirkliche oder eingebildete Naturendziel menschlichen Lebens ausgerichtet ist. Wenn und weil Menschen ihre Glückseligkeit wollen, deshalb müssen sie, wenn sie vernünftigerweise dieses Endziel wollen, bestimmte Maßnahmen der Moralität ergreifen. Sie müssen Tugenden entwickeln als diejenigen Handlungs- und Verhaltensweisen, durch die sie das Endziel der Eudaimonia erreichen. Das uralte Modell des Eudaimonismus, das auch gerade damals in der Popularphilosophie in Europa in voller Blüte stand. Und das Dritte, das wäre der kategorische Imperativ. Technische, pragmatische, kategorische oder moralische Imperativ. Das ist die Eigentümlichkeit der Moralität, dass sie nämlich unbedingte Forderungen stellt und erhebt. Und mit größter Deutlichkeit wird das für Kant in einer der geoffenbarten Religionen sichtbar, nämlich in der Religion des Christentums, wo mit einer, uns weiter noch, in der Religion des Christentums, so wie sie im Protestantismus ihre Ausprägung erfahren hat, wo mit einer Entschiedenheit, die an Eindeutigkeit eben nichts mehr zu wünschen übrig lässt, darauf abgehoben wird, dass die guten Taten nicht um eines eigenen Endzwecks willen praktiziert werden können. Die Bona Opera stehen nach dieser Ethik des Protestantismus nicht im Dienst des eigenen Lebensgenusses. Und insofern berührt sich hier, so meint Kant, die Religion des Christentums auf das Innigste mit dem genuinen Begriff, philosophisch gewonnenen Begriff, der menschlichen Moralität, der menschlichen Sittlichkeit. Wenn nun aber, so meint Kant, tatsächlich die Moralität beim kategorischen Imperativ zu suchen ist, also keinerlei Hypothesen formuliert werden können, dann entfällt für diesen kategorischen Imperativ notwendigerweise dasjenige, was Inhaltlichkeit den beiden anderen Imperativen verschafft hat. Denn sowohl der technische als auch der pragmatische Imperativ haben ihre inhaltliche Bestimmtheit immer nur gewinnen können aus dem Vordersatz des hypothetischen Urteils. Wenn ich Glückseligkeit will, weil ich das will, muss ich diesen das tun. Die inhaltliche Bestimmtheit jeweils aus dem Vordersatz, das heißt aus der vorgenommenen Absicht, aus dem vorgefassten Zweck. Wenn beim kategorischen Imperativ aber ein solcher vorgefasster Zweck nicht besteht, entfällt für ihn die Möglichkeit der Materialität. Er ist kein materialer Imperativ, sondern ist unweigerlich ein nur formal möglicher und denkbarer Imperativ. Das bedeutet aber, dass das Müssen, das in diesem Imperativ formuliert ist, nicht mehr in Abhängigkeit zu denken ist von irgendeiner Vorgabe, sondern dieses Müssen ist von schlechthiniger Notwendigkeit. Dieses Müssen ist von unbedingter Notwendigkeit, das heißt, dieses Müssen hat den Charakter eines Gesetzes. Und unter Wegfall jeglicher inhaltlichen Bestimmtheit kann dann dieser kategorische Imperativ nichts anderes bedeuten als die Vorschrift einer bestimmten Form menschlichen Wollens, einer solchen Form nämlich, in der dieses menschliche Wollen in die Gestalt unbedingter Notwendigkeit eintritt. Deshalb formuliert der kategorische Imperativ den Auftrag an jedes vernünftige Willenssubjekt, so zu handeln, dass der Bestimmungsgrund unseres Wollens von schlechthiniger Allgemeinheit sei. Dass also jedermann sich so entscheiden müsste, wenn er vor diese bestimmte Entscheidung gestellt sei. Dies und nichts sonst macht die Moralität einer Willensentscheidung aus. Das ist das Zentrum, der Boden, der Grund der sogenannten formalen Willensethik Kants. Entwickelt eben aus dieser Stufung der Imperativen, diese bestimmte Entscheidung gestellt sei. Dies und nichts sonst macht die Moralität einer Willensentscheidung aus. Das ist das Zentrum, der Boden, der Grund der sogenannten formalen Willensethik Kants. Entwickelt eben aus dieser Stufung der Imperative heraus. Und das hat er vorgetragen in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitte. Und das Wesentliche nun dabei ist, dass er im Fortschritt zur Kritik der praktischen Vernunft die Frage stellt, wie ist dieser reine Imperativ, dieser kategorische Imperativ möglich? Die Antwort kann nur lauten, nur unter der Voraussetzung, dass das Subjekt, das von diesem Imperativ angesprochen wird, sich selbst bestimmen kann. Nur wenn das Subjekt, das von diesem Imperativ angesprochen ist, sich selbst tatsächlich die Form der schlechthinigen Allgemeinheit geben kann, nur dann ist dieser Imperativ ein real möglicher und nicht nur eine abstrakte Konstruktion. Das bedeutet aber, dass hier die Bedingung der Realität des Sittengesetzes in nichts anderem zu suchen ist, als in der Freiheit des dieses Sittengesetz vernehmenden menschlichen Geistes und Willens. Das Korrelat zum Sittengesetz, zum unbedingt fordernden Sittengesetz, ist das Selbstbewusstsein der Freiheit des von diesem Gesetz angesprochenen moralischen Subjekts. Und nun auf der Basis dieser Korrelation von Sittengesetz und moralischer Freiheit folgt die klassische Begründung der religiösen Ideen in der Perspektive der kantischen kritischen Philosophie. Wobei hier doch festzuhalten ist, ich habe eben den Ausdruck Korrelation gebraucht. In der Tat, Korrelation muss gesagt werden, aber dabei muss auch beachtet werden, dass im Verständnis von Kant eine strenge Einsinnigkeit besteht. Das Sittengesetz und das Bewusstsein des Sittengesetzes ist die Ratio cognoscendi, der Erkenntnisgrund für die Freiheit des moralischen Subjekts. Nur aufgrund der ernsthaften Wahrnehmung des verbindlichen Anspruchs des Moralgesetzes kann im moralischen Subjekt das Selbstbewusstsein seiner Freiheit aufbrechen. Es gibt kein unmittelbares Freiheitsbewusstsein im Sinne Kants, sondern das Freiheitsbewusstsein des Menschen im Sinne Kants ist vermittelt durch das vorgängige und begründende Gesetzesbewusstsein. Weil und wenn ich das Bewusstsein des moralischen Gesetzes habe, habe ich dann auch, allerdings dann mit Notwendigkeit und unweigerlich, das Bewusstsein der moralischen Freiheit. Und ich kann das Bewusstsein der moralischen Freiheit nicht anders haben, denn aufgrund des Bewusstseins des Sittengesetzes. Korrelation also sowohl als auch Einsinnigkeit des Verhältnisses und Negation von so etwas wie unmittelbarer Freiheitserfahrung des menschlichen Subjekts. Wenn Kant für den moralischen Imperativ, also die Ausrichtung auf einen Zweck als Bestimmungsgrund ausgeschlossen hat, so möchte er doch daran festhalten, dass gleichwohl aus dem so bestimmten, durch Allgemeinheit und Freiheit bestimmten Willen ein bestimmter Inhalt unweigerlich, ein bestimmter Gegenstand unweigerlich folgen muss. Und dieser dem Ursprung entsprechende Gegenstand ist der Endzweck oder das Endgut menschlichen Verhaltens, ist das Summum Bonum, worauf menschlicher Wille, der so bestimmt ist, ausgerichtet ist. Und dieses Summum Bonum besteht primär und in erster Linie, so sagt er, in der Vollendung der Versittlichung des menschlichen Lebens. Die vollendete Sittlichkeit ist das erste und unumgängliche Ziel, worauf der sittlich bestimmte Wille des Menschen ausgerichtet ist. Aber der Mensch ist nicht nur ein reines Vernunftwesen, sondern ist ein sinnlich-sittliches Wesen, und um dieser Komponente seiner sinnlichen Natur willen kann das höchste Gut nicht abstrakt gedacht werden in der bloßen, vollkommenen Sittlichkeit, sondern es muss auch da die Erfüllung des sinnlichen Elements unseres Daseins Ereignis werden und erhofft werden können, nämlich jene Erfüllung, in der alle Schranken, Schmerzen und alles Elend von dieser sinnlich leibhaftigen Existenz genommen ist. Deshalb ist das höchste Gut als das Bonum Consumatum, das vollendete höchste Gut, dasjenige, in dem miteinander verbunden sind, vollendete Sittlichkeit und vollendete Seligkeit. Aber so beide miteinander verbunden, dass die vollendete Sittlichkeit die Bedingung und die Würdigkeit ausmacht, unter der allein die höchste Seligkeit für uns eine mögliche erreichbare Größe ist. Wir selbst, und das ist jetzt der nächste Gedanke, den er vorbringt, wir selbst sind nicht in der Lage, diese Synthesis von Sittlichkeit und Seligkeit auch nicht im Endzustand herzustellen. Auch wenn wir es erreicht hätten, uns als sittliche Wesen zu perfektionieren, so hätten wir damit doch nicht jene Allmacht gewonnen, die notwendig ist, um Sinnlichkeit und Sittlichkeit zur Einheit, zur einen Wirklichkeit zusammenzuziehen. Wer deshalb das höchste Gut denken muss und denken will, aufgrund der Moralität der eigenen Konstitution, der muss auch mit Notwendigkeit Gott denken. Als jenes allmächtige Wesen, welches selber von moralischer Natur durchaus Sinn dafür hat, dass die Sittlichkeit die Bedingung der Seligkeit ist, das aber nicht nur Sinn und Verstand dafür hat, wie wir, sondern das auch die Macht hat, diese Einheit, diese Synthesis von Sinnlichkeit und Sittlichkeit zu realisieren, die wir nicht realisieren können. Und so wie die Idee Gottes, das Postulat Gottes, eine unausweichliche Folge der moralischen Selbstbestimmung ist, so ist auch der andere Gedanke der unsterblichen Seele eine Folge der moralischen Selbstbestimmung. Denn zur moralischen Perfektionierung reicht dieses kurze zeitliche Leben nicht aus. Dazu braucht es die Ewigkeit, unter dem ist es nicht zu tun. So folgen für Kant aus den beiden moralischen Grundbestimmungen, aus dem intelligiblen Faktum des Moralgesetzes und aus dem moralischen Postulat der subjektiven Freiheit. Aus diesen beiden Grundbestimmungen folgen mit Notwendigkeit die beiden religiösen Postulate der unsterblichen Seele und der Existenz Gottes. Kant hat hier den Versuch gemacht und mit einer Durchsichtigkeit, die in dieser Form jedenfalls mindestens nicht alltäglich ist und jedenfalls damals auch nicht geleistet wurde. Er hat den Gedanken durchgeführt, dass nicht Religion, dass weder Metaphysik die Basis von Moral und Religion sein kann, dass auch nicht Religion die Grundlage der Moral ist, sodass jemand erst religiös werden muss, um daraufhin auch moralisch handeln zu können, sondern dass Moralität der Boden ist, die Grundlage, und zwar ein autarkes Fundament, nicht abhängig von Metaphysik, sondern ein für sich selbst konsistentes Fundament für Religion, sodass jede Religion sich die Kritik von diesem Fundament aus gefallen lassen muss. Und diesen Gedanken ist auszuführen, auch mit Bezug auf das herrschende Religionssystem der Gegenwart, ist er nicht müde geworden und unter diesem Aspekt der moralischen Begründung von Religion in Unabhängigkeit und Freiheit von Metaphysik und Wissenschaft. Das ist das Wesentliche, was ja dabei herauskommt. Hier wird eine Moral entwickelt, die nicht unter der Bedingung der Erkenntnis steht und dann eine darauf gegründete Religion, demzufolge ebenfalls nicht unter der Bedingung der Wissenschaft. Eine Anrede von Seiten der Wissenschaft kann ebenso wenig gegen die Moral erfolgen, wie gegen die Religion. Es gibt nur eine moralische Kritik der Religion, nicht aber eine scientifische. Das ist die eine Seite der kantischen Konstellation und die andere lautet allerdings, es muss mit Notwendigkeit die moralische Kritik jedweder positiven Religion vollzogen werden, damit es nämlich nicht zur heillosen Verwechslung von echter Religion und Aberglauben in dem Sinne kommt, dass historische Zufälligkeiten zu Wesenhaftigkeiten der Religion hypostasiert sind. Das Exemplar, an dem er das vorgeführt hat, ist die Spätschrift von ihm, die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Da möchte ich noch einige Bemerkungen dazu machen, ehe dann der Übergang stattfinden soll, zu Fichte, der insofern interessant ist und signifikant, als sich darin ein Umschlag vollzieht, der etwa vergleichbar ist dem Umschlag von Descartes zu Spinoza. Von einem theistischen Rationalismus zum pantheistischen Rationalismus hat sich der Umschlag bei Descartes und Spinoza vollzogen. Von einem theistischen Moralismus zu einem pantheistischen Moralismus, das ist der Umschlag, der sich von Kant zu Fichte ereignet hat. Und die Vorwürfe, die diesen Umschlag begleitet haben, waren jeweils dieselben, nämlich der Vorwurf des Atheismus. Und auf diesen Punkt und diese Verwandlung, die damit eingetreten ist, in der Bedeutung, möchte ich dann in der nächsten Stunde noch eingehen. Angedeutet werden, weil genau in der Art, wie Rousseau diese beiden Größen miteinander verklammert und verbindet, eine Vorabbildung jener Denkfigur zu finden ist, die bei Kant dann für die Entwicklung der reinen Moralität von der größten Bedeutung ist. Denn was, wenn Kant die These von der notwendigen Allgemeinheit des moralisch guten Willens aufstellt, so erinnert diese Forderung schlechthiniger Allgemeinheit des moralischen Willens durchaus an den Gedanken Rousseaus, dass der menschliche Wille nur in der Weise der Identifizierung mit der Volonté générale, mit dem allgemeinen Willen selbst, sich als politische Subjektivität mit moralischer Qualifikation zur Darstellung bringen kann. Und es ist sicherlich nicht von ungefähr gewesen, dass das sonst schmucklose Zimmer Kants nur das Bild Rousseaus an der Wand hatte. Und er hat auch in seinem Werk des Öfteren auf ihn als eine für sein Denken maßgebliche Figur hingewiesen. Was an Unterschied und Differenz unter dem Aspekt des moralischen Absolutismus bei Kant im Verhältnis zu Rousseau anzumerken ist, das möchte ich dann in der nächsten Stunde zu entwickeln beginnen. In der letzten Stunde die Gedankenbewegung zu skizzieren versucht, die sich in der Philosophie Immanuel Kants abzeichnete, nach der intensiven Erfahrung der inneren Unhaltbarkeit und der überkommenen objektiven Metaphysik. Was sich in seiner vorkritischen Phase ausprägte, war das unwidersprechliche Bewusstsein vom Zusammenbruch dieser objektiven, rationalen Metaphysik, die des Glaubens war, dass mit reinen Begriffen der Vernunft es möglich sei, echte, reale Erkenntnisse, konkretes, reales Wissen, sowohl vom Absoluten als auch vom Endlichen zu gewinnen. Wesentlich scheint mir dabei zu sein, dass der Zusammenbruch dieser rationalen Metaphysik durchaus ein erkennbares Zentrum hat und dieses Zentrum liegt sehr wohl genau dort, wo auch die überkommene Metaphysik ihren zentralen Umschlagsort und ihren zentralen Vermittlungsbegriff fand, nämlich im Begriff der Welt, des Kosmos. Es ist nicht von ungefähr, dass die Dialektik der reinen Vernunft, wie sie von Kant entwickelt wird, sich zentriert um diesen Weltbegriff und dass an diesem Weltbegriff die vierfache Antinomie der reinen Vernunft von ihm entwickelt wird. Denn in der überkommenen Metaphysik war es nur möglich, sowohl das Übernatürliche in uns als auch das Übernatürliche außer uns von dem Begriff der Welt aus zu entwerfen, sofern Welt verstanden wird als Inbegriff aller Realität, als Inbegriff aller natürlichen Dinge, sodass sich das Übernatürliche in uns, die Seele, als auch das Natürliche